fangen wir mal an. Solaris-Distributionen, das wollte ich auf jeden Fall am Anfang mal erzählen, weil viele Leute wissen nicht, was es für so Distributionen gibt. Mein Name ist Ulrich Gräf, bin bei der Firma Sun beschäftigt, bin hier eingeladen worden. Und da unten steht OS Ambassador. Okay, ich fahre jetzt nicht mit so einem Auto mit Standard vor, sondern ich soll eben das Engineering in Deutschland vertreten, quasi so wie ein Botschafter sein Land vertritt, vertrete ich Engineering in Deutschland. Nehme auf, was die Kunden wollen, gebe das zurück und ich erfahre dann auch, was so die geheimen Absichten von Engineering sind und versuche das den Leuten beizubringen. Und wenn die das gar nicht gut finden, dann versuche ich es bei Engineering zu ändern. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Es gibt so kleine Dinge, die ich mit beeinflusst habe. Okay, Solaris-Distributionen. Was gibt es denn da Wunderbares heutzutage? Das kommt hier im dritten Punkt. Zuerst mal Open Source, Open Solaris. Ich begebe mich auf das Glatteis der Lizenz. Open Source Prozess bei Solaris, der wurde im Jahre 2002 gestartet. Was wurde da gemacht? Wir haben eine Source-Analyse vom Solaris durchgeführt. Das heißt, jedes Stück Source angesehen, welche Rechte hat das? Teilweise von Ingenieuren, zum großen Teil von Anwälten. Man kann sich vorstellen, was dabei rauskommt, wenn Anwälte Source bearbeiten. Auf jeden Fall haben wir Verträge mit sämtlichen Rechteinhabern getroffen, sodass wir dann halt sukzessive die Source-Stücke rüberziehen konnten in den Open-Source-Bereich. Wir haben Verträge mit Verträgen abgeschlossen und konnten fast alles Open-Sourcen. Es gibt ein paar so Grundteile vom Solaris, die wir nicht Open-Sourcen konnten. Einige werden auch so bleiben. Zum Beispiel die NVIDIA-Treiber, die ATI-Treiber, die da proprietär von denen kommen, die können wir nicht Open-Sourcen, weil unsere Verträge das nicht erlauben. Es gibt andere Teile, die im Kernel sind, noch von AT&T oder von Xenix-Zeiten, die wir halt über die Unix-Vereinheitlichungsschiene geerbt haben, die werden wir über die Zeit ersetzen. Insofern an dieser Stelle ist es so ähnlich, wie das bei BSD damals mal war. Als BSD Open Source gegangen ist, wurden auch sukzessive alle Teile, die nicht Open Source werden konnten, da rausgezogen und neu geschrieben. Okay, welche Lizenz haben wir? Die OSI hat sie jedenfalls anerkannt, die CDDL-Lizenz. Das ist eine Mozilla-Lizenz mit proprietären Erweiterungen. Und sicherlich kann man darüber streiten ohne Ende. Ich wollte nur die wichtigsten Aspekte erläutern. Wenn in gelieferten Teilen verändert wird, muss das veröffentlicht werden. Wenn man eigene proprietäre Sachen dazustellen will, muss das in einer separaten Source-Datei sein. So, das heißt, das wird dann über den gelieferten Teil eingebunden, das heißt, das Interface ist bekannt. Auf jeden Fall muss das Interface von dem eigenen proprietären Teil bekannt gegeben werden. Und die selber dazugestellten Dateien können proprietär bleiben. Dieser Weg wurde gewählt wegen vor allen Dingen diesen QLogic-Treibern oder InfiniBand-Kartentreiber, die halt die Hersteller dieser Karten nicht herausgeben wollen. Die GPL-Leute glauben, das wäre nicht kompatibel mit der CDDL. Und mit dieser Angst, die sie in den Markt drücken, ist es auch nicht kompatibel, weil die Leute das nicht mischen wollen. Aber potenziell gibt es da eigentlich keine Probleme. So, aber auf das Glatteis der Anwälte will ich mich nicht weiter begeben. Das ist nicht mein Thema. Sollten wir in der Pause besprechen, wenn da jemand anderer Meinung ist. Welche Distributionen gibt es denn und welche davon sind Open Source? Es gibt Solaris 9 und Solaris 10. Die unterliegen noch den bisherigen Rechten, das heißt, davon ist der Source nicht offen gelegt, weil eben der Solaris 10 Source wurde ja genommen und sukzessive ins Open Solaris überführt. Und Solaris 9 und Solaris 10 werden supported. Da gehört der Source auch Sun Service und da machen die Ingenieure eigentlich wenige Änderungen. Wenn es neue Entwicklungen gibt, werden die in Solaris 10 eingeführt, eigentlich nicht mehr in Solaris 9 und das war es da an dieser Stelle schon. Dann gibt es Open Solaris The Source. Open Solaris kommt hier 2 bis 3 Mal vor, deswegen nenne ich das jetzt mal Open Solaris The Source. Das ist der aktuelle Source von Solaris, so wie er entwickelt wird, von unseren Ingenieuren oder auch von Beitragenden, die von außerhalb von Sun kommen. Das ist ein Mercurial Repository, wo man sich den Source runterladen kann und dann tagesaktuell auch übersetzen kann. Es gibt da Tools, die nicht freigegebenen Binaries, also nicht Open Source Binaries sind dort auch runterzuziehen, sodass man sich eine eigene Distribution bauen kann. Also jeden Tag eine neue mit aktuellen Features und aktuellen Fehlern. So wie es halt überall ist, ja klar. Damit man das nicht immer bilden will, wenn man jetzt ein neues Feature ausprobieren will, geben wir alle 2 Wochen ungefähr einen Bild raus, der nennt sich Solaris Express Community Edition. Da hat sich noch kein neuer Name für gefunden. Das hieß noch, kommt noch aus der Zeit, wo wir noch mehr Solaris Express hatten. Aber jetzt, das ist noch der Name davon, vielleicht wird das dann auch irgendwo eine Open Solaris, was weiß ich, 2-wöchentliches Bild-Release werden oder wie. Marketing überlegt sich immer neue Namen und wir müssen damit leben. Auf jeden Fall ist das im Prinzip der Sourcebaum, alle 2 Wochen genommen, übersetzt, in CDs und DVDs gegossen zum Runterladen. Kann man benutzen und kann dann halt neue Features ausprobieren. Und es wird da ein bisschen darauf geachtet, dass das ein bisschen stabiler ist als das, was jede Nacht da kommt, weil da kann ja der Ingenieur den Löffel fallen lassen irgendwann mal und dann hat das nicht fertig umgesetzt und dann ist halt vielleicht was kaputt. So ein Nightly Build oder der Nightly Source Stand, der kann durchaus mal kaputt sein. Open Solaris Distribution, das ist etwas Neues, was wir jetzt im Frühjahr angefangen haben. Die Distribution vom Mai heißt Open Solaris 2008.05. Habe ich, glaube ich, auch eine hier. Das ist eine Distribution, die kommt quasi auch aus diesem Nevada-Baum, hat aber schon die neue Form. Das heißt, da ist ein neues Paketsystem drauf und da ist... Look, hier habe ich eine. Open Solaris auf USB-Stick zum direkt anbooten. Wer es nachher mal anbooten will, der kann gerne vorbeikommen. Kann es mal anbooten, gucken, ob es funktioniert. Das ist eine Distribution, die ist jetzt nicht ganz so aktuell wie die Solaris Express Community Edition, sondern die werden wir alle halbe Jahre mal rausbringen. Also die nächste ist geplant für November und dann die nächste drauf ist wieder für Mai geplant, so ungefähr. Und diese Distribution, die wird jetzt so ein paar Mal laufen und dann wird es eine stabile Distribution geben davon und das wird dann ein Nachfolger vom Solaris 10 werden. In dem Sinne sind wir jetzt gerade im Übergang von dem noch nicht Open Source Solaris 10 auf das, was nach dem Solaris 10 kommen wird, was dann Open Source sein wird. Das sind wir gerade in dem Übergang begriffen. Man kann doch im Prinzip alles das, was im Open Solaris 10 drin ist, schon sehen im Open Solaris. Jedenfalls in der weiterentwickelten Version. Das ist schon da. So, jetzt noch die große Gretchenfrage. Was davon kostet Geld? Solaris 9. Das ist das Einzige. Das kostet Geld. Alles andere ist frei, kostenfrei downloadbar. Auch ohne, dass man sich jetzt mit Namen bekannt geben muss. Ist der Source beziehbar. Open Solaris Distribution ist auch weitergebbar, das heißt, ich kann sie downloaden und der andere kann sie von mir kopieren, ohne dass jetzt der Name unbedingt registriert werden muss. Fragt natürlich, willst du dich registrieren? Und man sagt, nein, dann geht es auch ohne. Alles das ist kostenfrei downloadbar, man kann es sogar in Produktion nehmen, das ist also keine limitierte Lizenz. Wenn man möchte, kann man Support bekommen, und zwar Stand heute für Solaris 9, Solaris 10 von Sun Service. Und für das Open Solaris, die Open Solaris Distribution, die unten steht, gibt es limitierten Support. Wir wollen den über die Zeit ein bisschen ausbauen, aber man kann das dann auch in Produktion einsetzen, wenn es unbedingt so ein Feature sein muss, was erst da gekommen ist. Okay. Andere Projekte, die wir im Open Source haben. Java, ist sogar GPL V2, Open Office, Glassfish und ein paar Teilprojekte bei Apache, die von uns supportet werden. Und noch viele Dinge mehr. So die größten, die wir haben. Okay, das war schon der schnelle Abriss über die Distributionen. So. Wer glaubt denn noch, dass er für Solaris Geld bezahlen muss? Keiner mehr, gut. Das war der Zweck der Präsentation. Genau, richtig. Open Solaris 2008.5. Das hat schon das neue Packaging-System. Und das ist so quasi, wie es im Entwicklungsprozess so ist. Man nimmt sich den Build, macht was Neues dazu und probiert es schon mal aus, bevor es zurückkommt. Zurzeit hat das Open Solaris 2008.05 noch den Codenamen Indiana. Das ist die Entwicklung auf eine neue Form von Solaris. Es sind gleich eine ganze Menge Änderungen drin. Das heißt, die interne Filesystem-Layout ist geändert. Wir haben ein neues Packaging-System. Wir haben GNU-Tools direkt integriert im User-Bin und so weiter. So eine ganze Menge Änderungen. Und die wollen wir jetzt erstmal reifen lassen. Und wenn sie gereift sind, wird das zurückportiert. Das ist so geplant für Frühjahr nächstes Jahr. Und dann wird Nevada diese Features auch haben. Und dann wird das Open Solaris, die Distribution, auf dem Nevada basieren und nicht mehr eine extra rausgehobene Distribution sein. Bitte? Zurzeit ist das neue Packaging-System noch ein eigenes Projekt. Man kann den Source von einem eigenen Projekt auch separat ziehen. Das wird aber dann erst integriert irgendwann. So wie man ein neues Feature entwickelt. Ich nehme halt so den Entwicklungsbaum, ziehe mir da eine Version raus und auf der mache ich meine neuen Features und dann probiere ich nochmal, ob es auf der neuen Version auch rausgeht, und das ist jetzt dieses Open Solaris, die Distribution, und irgendwann mal, wenn es dann stabil genug ist, dann portiere ich es zurück in den Entwicklungsbaum, dass alle anderen damit auch arbeiten können. Aber erst, wenn es stabil genug ist, und das passiert dann im Frühjahr irgendwann. Genau. IPS und die anderen Änderungen von Indiana, genau. Nein. Solaris 10 ist ein eigener Baum, Source-Baum, der zurzeit dem Service gehört. Die Developer haben ihren eigenen Entwicklungsbaum, der Nevada heißt. Der wird auch Nevada weiter heißen. Nein, wieso? Das ist unabhängig voneinander. Das Packaging-System hat mit den Binaries nichts zu tun. Ich kann nach wie vor beide Sorten Pakete daraus erzeugen. Die benutzen sogar teilweise die gleiche Datenbank. Das heißt, es wird quasi beschrieben, welche Dateien zu einem Paket gehören. Und dann kann ich entweder ein normales Package oder ein IPS-Package daraus erzeugen. Bitte? Das ist generell das Ziel, das neue Packaging-System, das dann über Pakete abgedatet wird und dass man weniger Patches hat. Man wird dann halt, wenn man eine neue Funktionalität oder eine Fehlerbehebung haben will, ein Paket der neuen Version einspielen, und das zieht dann die notwendigen Pakete nach. Man ist auf dem neuen Stand. Und man wird dann halt, auch wenn das Solaris nach dem Solaris 10 da ist, Gott weiß, wie Marketing es nennen wird, dann... dann wird man dann halt auch in das Solaris, nach dem Solaris 10, Pakete aus dem Entwicklungsbaum integrieren können, weil das gleiche Packaging-System ist. Das heißt, man hat teilweise so Testing-Sachen drin. Also dann hat er wirklich so die Aufteilung: Stable, das ist die Distribution, Testing, das ist das Nevada, und dann das Instabile, das wäre jetzt zum Beispiel die Open Solaris Distribution 2008.05, die jetzt eigene Features extra testet im eigenen Bild. So. Nein, das ist schon das. Dort ist es so, dass wenn ich es auf größerem System einsetzen möchte, das heißt in einem Benutzersystem mit einem Prozessor, da ist es frei. Ein Benutzersystem, ein Prozessor auf x86 ist frei, bei Spark ist die Lizenz sowieso mit dabei. Das heißt, dann kann ich das kostenfrei benutzen. Aber wenn ich das größer mache und will einen Service Call setzen, dann muss es halt lizenziert werden. So. Noch? Letzte Frage. Aus der Developer Edition, welche denn? Was meinst du jetzt mit der Developer Edition? Ja, die kannst du installieren. Aber es heißt nicht, dass sie klappen. Weil manchmal ist dann so ein funktionales Package, braucht halt auch Änderungen im Kernel. Und wenn du den Kernel nicht updatest, dann wird es nicht funktionieren. Also das ist dann noch im Fluss. Also die Stabilität wird durch so ein Bild quasi garantiert. Und solange dann halt im Nevada jede Nacht neue Features dazukommen, kann das durchaus sein, dass es mal halt nicht passt. Und halt, wenn du den Stand von weit vorher machst, also die Open Solaris 2008.05 basiert auf Build 86, wir sind jetzt bei Build 97. Ja, und das ist also 20 Builds, also 11 Builds weiter, sprich 22 Wochen weiter. Das heißt also, da kann durchaus schon was geändert sein, das nicht passt. 97. Alle 14 Tage Ende. Ja. Weil die dem Package Manager noch ein bisschen hinten dran laufen haben. Ja. Wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Vortrag, sonst wird das nämlich nichts mehr. Ich spreche hier einfach mal ab. Wir können gerne uns noch über die Details in der Pause unterhalten. D-Trace. Wer kennt D-Trace schon? Einer, gut. Und du kennst es doch auch schon, Jörg. Warum D-Trace? Bitte? Okay, warum D-Trace? Was ist der Unterschied zwischen einem Debugger und D-Trace? Wie funktioniert das D-Trace eigentlich? Und wo kann man das in der Praxis beispielhaft benutzen? Wenn ich noch genug Zeit habe, kann ich es direkt auf dem Laptop vorführen. Früher hatte man einen Rechner, da habe ich also die Packung aus der Glasfolie gemacht, habe es installiert, habe es auf diesem einen Rechner benutzt mit einem OS und das hat nicht interagiert mit dem Rest der Welt, vor allen Dingen in der Mainframe-Welt. Ja. Kein Netzwerk und nichts. Skalierung ist natürlich aber kein Thema an dieser Stelle, das heißt, ich kriege das nicht skaliert. Heutzutage habe ich vernetzte Komponenten und eine typische Anwendungsarchitektur, die ich heute beim Kunden habe, die besteht schon aus diesen Teilen. Das heißt, ich habe hier einen Webserver, Application Server, Authorization Server, Datenbank. Und wenn es bei diesen vier Komponenten bleibt, ist man glücklich. Ich habe mal eine entsprechende Konfiguration bei einem Kunden gehabt, Dresdner Bank. Sind ja jetzt bald weg, kann man jetzt schon drüber reden, weil die Software wird wahrscheinlich eingestellt. Aber nichtsdestotrotz, Dresdner Bank, die hatten dann halt für ihr Webangebot ungefähr 13 verschiedene Server, die Teile davon geliefert haben. Das heißt, also der Application Server hat dann einmal das Investment Banking angesprochen und dann wurde nochmal das Kontensystem angesprochen. Zur Autorisierung der Person waren Autorisierungsserver da. Dann gab es nochmal den legalen Bestand, der auf dem Mainframe stand. Dann wurde dann also upgedatet dorthin. Dann gab es einen Kontoauszugsserver, der die Kontoauszüge gehalten hat, dass man die Kontoauszüge schnell ziehen konnte. Das heißt also lauter Komponenten, die irgendwie vernetzt sind. Das heißt also, ich brauche da wirklich ein System, womit ich mir sowas Kompliziertes dann auch analysieren kann. Das heißt, wenn die Performance nicht stimmt, habe ich Probleme. Und dann, wenn ich mehrere Applikationen auf einem System habe, dann kriege ich plötzlich Folgendes, dass ich die CPUs und die Disks für mehrere Applikationen benutze. Das heißt also, früher konnte man sagen, eine Applikation pro Rechner, die Applikation ist zu langsam, der Rechner ist zu langsam, der ist schuld. Heute sehe ich, na, dem Rechner, die Applikationen laufen irgendwie nicht, welche ist denn schuld? Welche hemmt denn die andere? Ich habe bisher Tools wie VMStat, IOStat, NetStat und so weiter, die mir summarische Werte liefern. Das heißt, die liefern mir einen Wert, naja, die Platte ist unter Last. Aber welche Applikation macht denn jetzt die Last auf der Platte? Das kann ich nicht analysieren. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ich gehe mit Trust oder S-Trace, wie so unter Linux heißt, dran. Wie heißt es unter BSD? Wer weiß das? Keine Ahnung. Bitte? K-Trace heißt es da unter BSD, okay. Ah ja, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es hier so diese Geschichte. Und das Problem ist, sobald ich eine Applikation mit Trust bearbeite oder S-Trace oder K-Dump, dann wird diese langsamer. Weil es muss ja dann, wenn ein System Call oder ein Funktionsaufruf gemacht wird, muss ja was weggeschrieben werden, muss irgendwas wohin transportiert werden und die Applikation kann während der Zeit nicht weiterlaufen, weil das ja im gleichen Thread passiert. Das heißt also, ich habe wirklich die Schwierigkeit, ich beeinflusse meine Performance. Wie nennt man das auch? Heisenbug. Ich gucke genau hin und dann verschwindet der Bug. Mit dem Debugger lief es dann immer. Ne? Und wir haben aber diese Statusinformationen, die wir jetzt bei VMStat, IOStat und so weiter benutzen, die werden im Kernel gesammelt. Und es gibt ein allgemeines Tool bei Solaris, das heißt CarStat, das kann alle diese Werte auslesen. Das heißt also, man hat in einem normalen Solaris, hat man schon, ohne dass man da jetzt irgendwas Besonderes macht, hat man ungefähr 10.000 bis 20.000 summarische Messwerte. Und IOStat geht nur hin und tut die Werte, die für Platten irgendwo stehen, so miteinander verrechnen, dass es eine schöne Ausgabe gibt. Also die benutzt einfach diese CarStat-Werte, die schon vorab gesammelt werden. Alle diese Statuskommandos wie VMStat, IOStat, NetStat, NFSStat benutzen diese Werte. Das heißt, es ist ein allgemeines Interface für diese Statusinformationen. Nur, das Einzige, was das CarStat nicht kann, es kann keine prozessrelativen Auswertungen machen. Das heißt, ich habe den Prozesskontext nicht mehr. Welcher Prozess ist das jetzt gewesen? Und das ist jetzt mit D-Trace da. Das heißt, mit D-Trace habe ich die Möglichkeit, mir A, noch mehr Informationen rauszuziehen und B, ich habe bei allen diesen Informationen den Prozesskontext. Wie wird das gebaut? Ich habe ein mehrteiliges Konzept. Einmal läuft der Hauptanteil der Formatierungsarbeit und der Bedingungen im User-Kontext als User-Programm. Es gibt also ein User-Kommando, D-Trace, das eine Bibliothek libd-trace benutzt, die mir das D-Trace-Interface zur Verfügung stellt. Der zweite Punkt ist, ich habe Messpunkte im Betriebssystem. Ich kann aber auch Messpunkte auch in Programmen einrichten. Das ist auch machbar. Das heißt, unser neuester Java-Interpreter, der hat auch Messpunkte drin. Postgres hat Messpunkte drin, MySQL hat Messpunkte drin, dass ich dann auch wirklich Statistiken von diesen Applikationen ziehen kann. Und diese Messpunkte müssen mit dem User-Programm irgendwie kommunizieren. Und das wird mit einem Puffer durchgeführt. Das heißt, es gibt einen gesharten Puffer, in dem hineingeschrieben wird. Und wie wird das jetzt gemacht? Ich rufe ein D-Trace-Kommando auf, das geht über die libd-trace hin und aktiviert die Datenaufzeichnung an den Messpunkten. Und zwar werden die Daten aufgezeichnet, die gebraucht werden für meine Auswertung, die ich machen möchte. Und die werden in den Puffer hineingeschrieben. Das User-Programm geht nun hin und liest regelmäßig diese Puffer aus. So ungefähr einmal pro Sekunde, diesen Taktzyklus, den kann man halt hier so am Bildschirm auch sehen. Und wertet die Werte, die da in dem Puffer drin stehen, aus. Und der wesentliche Punkt an der Stelle ist, dass nicht synchronisiert wird. Dadurch kann ich das Wegschreiben der Daten an den Messpunkten sehr schnell gestalten, weil es nur Kopieren von Daten ist. Und das heißt, der Overhead sinkt dadurch sehr stark nach unten. Quasi irrelevant. Die Datenaufzeichnung, wie die realisiert, das sind Callback-Routinen. Das heißt, Callback-Routinen, die dann am Messpunkt aufgerufen werden und normalerweise ist die Callback-Liste leer. Und das heißt also, ein Messpunkt kostet, wenn er nicht aktiviert ist, genau nur einen Vergleich. Ist da eine Null drin? Und dann sind wir schon fertig. Wenn der Messpunkt aktiviert ist, werden nur die Daten kopiert. Okay. So ein bisschen Marketing-lastig, machen wir schnell. Analyse, Diagnose, Tuning kann ich machen. Es ist nicht invasiv, das heißt, ich kann es auch auf Produktionssystemen fahren. Ich habe also auf dem Originalsystem mehr als 37.000 Messpunkte, auf meinem habe ich schon mehr als 40.000 und das ist eben auch abhängig davon, wie viele Platten eingebaut sind, wie viele Devices überhaupt angesprochen werden und welche Kernel-Module geladen worden sind, weil jedes Kernel-Modul kann welche haben. Es ist ausgelegt auf Nutzung von für Produktionssysteme und ich brauche keinen speziellen OS-Kernel. Früher hat dann unser Service gesagt, ja, dieser Betriebssystemfehler ist aufgetreten, laden Sie doch mal den Kernel unter KADB und dann debuggen Sie das in dem Fall, wo der Fehler auftritt. Das hat natürlich kein Kunde auf einem Produktionssystem gemacht. Jetzt kann der Service halt sagen, gib mal diese 5 Zeilen D-Trace ein und mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben ja schon Fälle festgestellt, wo wir 300-fachen Speedup gehabt haben. Da haben sich eben zwei Programmteile byteweise unterhalten und das konnte man mit D-Trace feststellen. Und dann hat man dem Kollegen doch nahegelegt, den Puffer doch größer als ein Byte zu machen und dann ging es plötzlich. So. Was ist jetzt der Vergleich zu einem Debugger? D-Trace arbeitet aus dem OS heraus. Der Debugger arbeitet von der Applikation heraus. Das heißt, wenn ich 10 Applikationen auf meinem System habe und das verhält sich irgendwie schlecht, dann muss ich erstmal eine Idee haben, welche Applikation ist es denn? Wenn es nur ein CPU Overhead ist, dann sehe ich, ja, die Applikation braucht zu viel CPU. Wenn es Memory Overhead ist, die Applikation braucht Memory. Aber die schwierigen Fälle sind ja die, wo es weder CPU noch Memory ist. Das sehe ich nicht so einfach. Und das kann ich dann analysieren mit D-Trace. Und ich muss nicht wissen, welche Applikation es ist. Das wird mir nämlich berechnet in dem Augenblick. Ich kann das den Applikationen zuordnen und weil eben das Wegschreiben der Informationen asynchron passiert, eben nicht synchronisiert passiert, ist es sehr viel besser als bei einem Debugger, weil ein Debugger muss immer dann, wenn Informationen weggeschrieben werden, muss das Programm unterbrechen, was wegschreiben, wenn er das weggeschrieben hat, kommt er zurück und kann weitermachen. Das bedeutet im Endeffekt, dass er pro System Call ein oder zwei System Calls hat. Das ist natürlich eine erhebliche Verlangsamung. So. Debugger läuft im Prinzip in Applikationen und Middleware, der D-Trace läuft im Kernel ab. Ich kann also auch nicht nur die System Calls eines Programms untersuchen, auch wie es sich im Kernel verhält, wie im Kernel die Daten fließen, ist untersuchbar. So, hier ist nochmal die Struktur erläutert. libd-trace, die sitzt da oben drauf auf der D-Trace-Schnittstelle und es gibt eine ganze andere Menge anderer Programme, die D-Trace nutzen. Man kann auch eigene Programme schreiben, die D-Trace-Schnittstelle ausnutzen. Wir haben also neben D-Trace auch Logstat und plogstat, um die Log-Verwaltung im System zu untersuchen, gebaut. Und es werden auch noch mehr Programme sein, die das untersuchen können. Okay. Wie sieht jetzt D-Trace aus? D-Trace ist so ein Kommando und dem kann ich ein Programm mitgeben. Mit minus N gebe ich sie auf der Kommandozeile an. Mit minus S kann ich eine Source-Datei angeben. Ich kann da auch so selbst ausführende Dinge machen, weil Lattenzaun ein Kommentarzeichen ist. Das heißt also, ich kann daraus ein Skript machen, der D-Trace als ausführbares Programm hat. Das ist eine Klausel. Alle Klauseln im D-Trace laufen parallel ab. Das heißt also, alle Klauseln sind quasi so wie Interrupts, wenn sie gefeuert werden, werden sie ausgeführt, ohne dass man da jetzt die Kontrolle steuern muss. Und das ist ein Probe, dann eine Bedingung und dann der Aktionscode. Alles davon kann fehlen. Hier an dieser Stelle Syscall heißt es, das heißt also der Syscall-Provider und da gibt es keine Untermodule, das gibt also Funktionen, die da drin sind, das heißt, ich spreche hier mit alle Funktionen an und Entry heißt, da geht es in die Funktion hinein. Wenn es in die System-Call-Funktion hineingeht, kriege ich die Parameter mit, beim Return kriege ich den Return-Wert mit. Das heißt, ich kann an diesen Stellen intercepten. Messe ich zum Beispiel die Zeit, wenn es in den System Call hineingeht und messe die Zeit, wenn es aus dem System Call herausgeht, ziehe die bei der Aktion, wo es herausgeht, voneinander ab, weiß ich, wie lange der System Call gedauert hat. Ganz einfache Methodik. Hier habe ich Bedingungen, da kann ich die Variablen, die ich habe, es gibt so vordefinierte, ich kann auch die Parameter benutzen, hier, die heißen ARC0, ARC1, ARC2 und so weiter. ExecName ist der Name des Programms, so wie er bei PS auftritt. Und ich kann auch komplexe Bedingungen machen, also gleich. Ich kann und benutzen, oder benutzen, nicht benutzen und so weiter und so fort. Und der Action-Teil, da steht jetzt so eine Funktion, die es mir erlaubt, einfach einen Wert auszugeben. Trace gibt einen Wert aus. Ich kann aber auch printf machen, um eigene formatierte Ausgaben zu erzeugen. So, wenn ich das jetzt eingebe, das Kommando, dann wird die Datensammlung durch den Provider angestoßen. Die Daten werden über den Shared Puffer übertragen. Das User-Programm gibt dann hier die Sachen aus und dieses Programm macht nichts anderes, als dass es alle System Calls, die aufgerufen werden, ausgibt. Es gibt die Namen der System Calls aus. Fertig. So, und ihr glaubt mir das nicht. Ich wusste es. Also machen wir das jetzt einfach mal. Groß genug? Nee, kleiner. So wie das Ctrl-N. Da drin geht es um zwei Terminal. Ich habe da jetzt im Vortrag Beispiele, aber wir haben ja noch genug Zeit, da kann ich nochmal ein Beispiel so rechnen hier. Das heißt also, dtrace minus n, syscall, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt entry, exact name, gleich, gleich, ls zum Beispiel. Und trace probe func. Ah, machen wir mal das PID. Das ist auch gut. PID. Oh, komm mal. So, jetzt sagt er mir. Oh, 227 System Calls haben wir heute. Und jetzt läuft das Ding. Das heißt, das ist so quasi ein Thread, der parallel läuft, der darauf wartet, dass jetzt ein Kommando namens ls läuft, was eben dann die System Calls ausgibt. Dann machen wir mal ein Kommando ls. Da sieht man, was er so tut. Ne? Was hat er gemacht? Oder was auch interessant ist hier, zum Beispiel ein Kommando date. Date. Wieder 227 Probes. Da sieht man halt hier, Date, Date, benutzt. Na wo? G-Time. Date holt sich die Zeit. Und dann wird sie ausgegeben. Zum Beispiel. Das ist also eine Methode, mit der man hier die System Calls sich ansehen kann. Nun ist das natürlich eine Methode, das sehe ich dann halt, was passiert denn im System. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was das für mich bedeutet. Ich möchte jetzt auch sehen, naja, ich habe jetzt viele Reads gesehen zum Beispiel. Wir können auch Folgendes machen hier. Zum Beispiel, wir tun diese Limitierung weglassen. Wir haben ja Solaris, da geht das. Und dann sieht man halt im System, naja, Pulses, Write, wababab, irgendwas passiert da. Und mit dieser Ausgabe kann ich erstmal nichts anfangen. Das heißt also, man hat sich überlegt, ich brauche irgendwie eine Art von Statistik. Mit einer Statistik kann ich das besser erfassen. Das heißt also, ich gehe hin und sage, ich möchte mal wissen, wer diese ganzen Writes oder die ganzen Reads im System macht. Und dann mache ich nicht nur ein Trace, sondern sage, mach mir bitte eine Statistik. Und wie ging das nochmal? At A. Immer. Statistik. Und zwar vom Programmname gleich quantize. Nee, count, count. Count. So. Jetzt ist das quasi sowas wie ein assoziatives Array. Der Index ist der Programmname. Das heißt, insofern sieht man schon, da gibt es kleine Ähnlichkeiten zu AWK. Da kann ich auch so kleine Programme schreiben mit Index auf einem String. Und mit dieser Funktion count kann ich eben nicht nur einen Wert zuweisen, sondern ich kann quasi diesen Wert in diesem Eintrag updaten. Das heißt, mit der Funktion count zählt er hier den Programmnamen hoch, also wie viele da aufgerufen sind. Das heißt, ich lasse das jetzt hier laufen und mache halt erstmal nichts und dann breche ich das ab und dann sehe ich, naja, der XORG hat 335 Mal gelesen, der SSH 163 Mal gelesen, das BAT-STAT-Applet, was mir meinen Batteriestatus hier unten erzeugt, das hat dreimal gelesen und so weiter und so fort. Okay, das heißt, ich habe also so einfach diese Sachen gemessen. Jetzt kann man sehen, naja, wenn ich ein bisschen was mehr tue, ich mache hier ein bisschen mehr, tue hier so ein paar Texte aufpoppen lassen, die ja irgendwoher gelesen werden mussten. Ja, und dann hier das Fenster nach oben, das Fenster wieder nach oben. Breche das jetzt mal ab. Da sehe ich, da ist erheblich mehr passiert. Ja, kann halt sehen, was da los ist. Jetzt sagt mir einer, das ist natürlich blöd, dass ich das immer abbrechen muss. Wenn ich das abbrechen muss, wird das ja langweilig. Also hat D-Trace eingebaute Attribute oder eingebaute Messpunkte. Zum Beispiel ein Messpunkt, der heißt Tick 10 S. Weg? Nee, Tick 10 S heißt der. Und dann kann ich eben die Statistik ausgeben und löschen. Das geht mit Print A, wie Aggregation, so heißt das Ding. Und der Name, den ich hier gewählt habe, ist AddS. Gebe ich die Aggregation aus, dann muss ich es noch löschen. Das geht mit Clear. AddS. Und dann bin ich schon fertig. Das heißt also, die beiden Prozesse oder die beiden Threads laufen jetzt parallel. Das heißt, er sammelt die Daten und alle 10 Sekunden wird die Statistik ausgegeben und gelöscht. Und schon habe ich ein Statuskommando, was genauso benutzbar ist wie ein normales Statuskommando. Das heißt, jetzt warten wir mal 10 Sekunden ab. Da ist die Statistik und jetzt machen wir hier ein bisschen Ärger. Gucken uns das alles mal an und jetzt haben wir ein bisschen mehr. Und es läuft dann so vor sich hin. Ja. Zum Beispiel. Ja. Jetzt sagt mir einer, das nützt mir ja alles nichts, wenn ich weiß, wie viel dieses Programm gelesen hat oder wie häufig das gelesen hat. Das geht ja eigentlich darum, wie viele Daten da immer transportiert werden. Ja, das ist jetzt äußerst schwierig. Ich mache mal die Automatik wieder weg, weil dann ist es einfacher zu steuern für diese Demo. Da mache ich nicht nur Count, sondern Quantize. Quantize. Und wie jeder weiß, ist die Länge beim Read System Call der dritte Parameter. File-Deskriptor, Blockadresse, Länge des Puffers. Und die Informatiker zählen immer von 0 an, also ist das ARC 2. Das heißt, jetzt macht er mir eine Statistik darüber, wie groß die Puffer waren, mit denen ich gelesen habe. Und da mache ich jetzt mal so ein Beispiel, ddif gleich slash dev slash 0, of gleich slash dev slash null, log size gleich 512, count gleich, ach, richtige Zahl. Na, die Zahl, kein runder Wert. 4711. Oh gut. So, jetzt haben wir das übertragen, brechen das ab und man sieht, da gibt es mehrere Kommandos, die was übertragen haben. Und hier ist der DD mit 4711. Ne? XORG hat hier gelesen und geschrieben und so fort. Aber bei XORG fällt einem auf, naja, das ist immer 32.8192. Erinnern wir uns, wir haben natürlich beim Eintritt in den System Call mitgeschrieben, wie groß der Puffer war. Wir haben nicht mitgeschrieben, wie viel da wirklich übertragen worden ist. Das ist aber jetzt äußerst schwierig. Das kann man hier jetzt online ändern. Und zwar müssen wir dann nicht beim Read Entry, sondern beim Read Return reingehen. Und wie jeder weiß, ist der Funktionswert die Anzahl der Bytes, die übertragen worden sind. Und da quantisieren wir dann nicht ARC 2 und der Funktionswert ist nämlich ARC 0. Jetzt haben wir es umgestellt auf wie viele Bytes gehen wirklich. Wenn jetzt hier das wunderbare Kommando nochmal laufen lassen und vielleicht hier noch ein bisschen was bewegen. Und da sieht man, hier der DD hat wirklich genau das übertragen, aber hier der XORG, der hat auch schon ab und an mal eine minus 1 zurückgekriegt, nichts übertragen. Ja. Das geht eben auch mit dem D-Trace. Er nickt, ja? Kann man gebrauchen. Ja? Bitte? Ja, kann man noch mehr machen, ja? Also, Ich könnte jetzt wieder zurück zum Vortrag gehen, aber vielleicht sollten wir mal wirklich was Interessantes zumachen. Zum Beispiel STTY. Erstmal gucken, welche Echo. Dollar, Dollar. Ne? Hier haben wir 1831. Ne? STTY minus Echo. Ne? Hier heißt das S. Ja, jetzt bin ich auf minus Echo. Jetzt macht er kein Echo mehr, wenn ich was eingebe. Ne? Kein Echo mehr. So, wie heißt jetzt nochmal die PID? 1831. So, jetzt möchte ich wissen, was dieser Mensch da einliest. Das geheime Passwort, was er einliest. D-Trace, das baue ich jetzt gerade neu, das habe ich noch nie gemacht. Einfach, also syscall Doppelpunkt read Doppelpunkt entry. In dem Augenblick müssen wir PID gleich gleich 1831. So. Und dann können wir sagen, this self buffer gleich, und wie war die Adresse vom Puffer? Da war der zweite Parameter. Arg 1. Das heißt, jetzt schreiben wir die Adresse des Puffers mit. Die wissen wir jetzt, die Adresse des Puffers. Und beim Return steht ja der Wert drin, den er gelesen hat. Also müssen wir jetzt syscall Doppelpunkt, Doppelpunkt read read return. Da steht jetzt in dem Puffer was drin. Wir haben es ja gemerkt, welche Adresse das ist. Das heißt also, da könnten wir jetzt einfach diesen Puffer ausgeben. Und zwar in der Länge, wie er da steht. Nur der Puffer ist ein Puffer im Betriebssystemprogramm. Das heißt, den müssen wir erstmal transportieren. Ah, ja genau, jetzt fängt es nämlich an. So, jetzt kann man Folgendes machen, da kann man sagen, trace bitte? So, und jetzt kann man diesen Puffer ausgeben, aber ich habe das Kommando nicht nachgeguckt, jetzt weiß ich, das Copy-In fehlt. Copy-In von self buffer. Bitte? Ach, das kann alles, das ist C. Da kann Leerzeichen, kein Leerzeichen, was weiß ich. Das heißt also, ich kopiere dann aus dem User-Prozess-Bereich den Puffer rein und gebe diesen Text aus. Ich hoffe, dass da eine 0 steht, damit es auch richtig rauskommt. Das mit der 0, das wollte ich jetzt nicht basteln. Copy in String muss das heißen. Ist der. Ja. Deshalb muss ich hier Copy-In-String nehmen. Genau. Weil D-Trace sammelt immer im Kernel. Und deshalb muss ich hier Copy-In-String nehmen, um den Puffer rüberzukriegen. Und damit kann ich dann halt jetzt das machen. Das heißt also, hier läuft jetzt mein Invalid Address. Was ist jetzt falsch? Oh, printf. Das hat immer funktioniert. Printf. Prozent Stern S. Kann man sogar richtig machen. Und zwar arg 0 machen wir das Self weg, weil wir haben ja nur einen Prozess und einen Prozessor, da geht das auch ohne. Ich habe versagt. Na, das andere Beispiel. Bitte? Ah ja, ich habe ja genau hier PID-Limitierung. PID gleich 1831. Da ist ja noch immer mein das wunderbare X ist dann immer noch aktiv. Das macht ja auch ständig Read auf seinem Socket. Ah! So, jetzt mache ich hier Read. Kann keiner sehen. Read. Mache ich Echo, Hallo, Pipe, Read, Echo, Hallo, Pipe. Ich bin doch Read. Ach, das Read ist in einem anderen Prozess. Mist. Das Read ist dann nicht 1893, wenn ich Pipe mache. Oh, mache ich Read von etc host. Hosts. Glaubt es mir jetzt. Ich habe jetzt Read kleiner etc hosts gemacht. Das heißt also, der hat jetzt aus der etc hosts gelesen. Das sind hier so meine Einträge, die ich da drin habe. Und das, was dann im Lesepuffer drin stand, das ist jetzt hier rausgekommen. Noch eine andere Datei, von der ich mal lesen soll. Ach, nee, Passwort kann ich gerne machen. Kleiner etc passwd. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt den Prozess, der da Login ist, wenn ich den dann halt mitrasse, dann kann ich auch das, was geheim eingegeben wird, mitlesen. Ich hätte jetzt ein Skript schreiben müssen, der das macht, aber egal. Ja. Aber im Prinzip, ich kann alle Vorgänge, die irgendwo geheim stattfinden im System, die kann ich als Root sowieso analysieren. Nur jetzt mit DTS geht es ganz einfach. Genau. So, was anderes, was auch immer so ist, ich habe also ein Verzeichnis in meinem System. Bei diesem Verzeichnis taucht irgendwann mal eine Datei auf. Ja? Und diese Datei, die möchte ich halt, ich weiß nicht, welcher Prozess die erzeugt hat. Also mache ich einen D-Trace. Halt, ein D-Trace minus N. Und zwar sage ich, ich mache folgendes. Wenn ein Programm geöffnet wird, oder erstmal gucken wir, D-Trace minus L. Minus L. Es gibt da so den ein oder anderen Messpunkt im System. Wie man sieht, bei mir schon 42.000 heute mal. Und jetzt will ich wissen, welche gibt es denn syscall und da welche machen denn open. Und da gibt es zwei System Calls, die open machen, open und open 64. Beide, das Nachsehen in der Mainpage sparen wir uns mal, haben als ersten Parameter den Dateinamen. Das heißt also, ich gehe hin, mache dtrace minus n syscall Doppelpunkt Open Stern. Hier kann ich also Magic Strings auch verwenden. Entry. Das heißt, ich kriege den System Call beim Öffnen. Dann mache ich Folgendes. Dann sage ich, jetzt möchte ich was ausgeben. Und zwar printf. Und zwar das Programm %s die PID, %D und welche Datei hier geöffnet worden ist, %S, \n. Okay. Der Programmname wissen wir schon, da heißt execname. Die Prozess-ID haben wir schon gesehen, die heißt PID. Und der String ist genauso wie hier, copy in string von arg0. So. Alt, Mengenklammer zu, Hochkomma. Ja, man sieht, mein Power Demon hier, der hier mir das Ding hier ändert, der liest ständig hier irgendwelche Bilder ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel STTY plus Echo. Ja, hab wieder ein Echo. Echo Chaos nach /tmp/super. Sieht man hier, ne? Wurde nach die Bash hat nach temp super geschrieben. Wenn dann jetzt diese Angabe des Messpunkts auch noch stört, dann kann man die stumm schalten. Da gibt es einen Tag, das heißt -Q. Da schaltet er die Tags aus und dann sieht das ein bisschen annehmbarer aus. Also nochmal, was ich schreibe, mache ich das gleiche nochmal hier. Das heißt, die Bash-Prozess 1831 hat nach temp super, in temp super eine Datei geöffnet. Ich kriege also mit, welcher Prozess macht welche Datei auf. Wie geht das mit RAS? Nicht? Ja? Okay. Noch Fragen zu D-Trace? ZFS. Interessiert jemand ZFS? Gut, ZFS, der Schnellflug. Ein bisschen zu leise, sorry, ich kann es nicht hören. Portiert auf, das ist portiert auf BSD, es ist portiert auf macOS. Die Kollegen von der Linux-Fraktion meinen, die CDDL sei nicht GPL-konform und deswegen wird kein Distributor das ZFS ins Linux reinnehmen. Das ist das Problem an der Stelle. Bitte? D-Trace. D-Trace ist genau das Gleiche. Ist auch in macOS, da heißt das jetzt X-Ray. Im BSD ist es drin, im FreeBSD jedenfalls, Open. Muss man die Trace patchen, ja. So, was ist da? Okay. Im Prinzip ist das ja ein BSD-Makrokernel, der unter Mach läuft und den kann man ja von außen auch nochmal untersuchen. Okay.